Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Regie Leonhard Koppelmann. Folge 3.
April im Jahre 1468 unseres auferstandenen Herrn. Der erste Tag nach meiner Ankunft in Ettiket St. George. Es ist offensichtlich, dass der Pfarrer Irrlehren gefolgt ist. Als Kind habe ich miterlebt, was fanatisierte Priesterseminaristen und andere alles an Grausamkeiten bei ihrem Kampf gegen Ketzer verübt haben. Die Leute im Dorf sind brav, so will es mir jedenfalls scheinen. Ihnen soll deshalb ein solches Schicksal erspart bleiben. Sie sollen nicht für die Verfehlung ihres Pfarrers leiden müssen. Gott stehe mir bei. Der Tag begann mit der Beerdigung von Pfarrer Lacey, dem eigentlichen Grund für meine Anwesenheit hier, wurde aber jäh durch einen Krakehler gestört. Er behauptete, der Pfarrer sei keines natürlichen Todes gestorben, wurde dann aber von John Hancock aus der Kirche geworfen. Hancock ist ein grober, vierschrötiger Mann, der offensichtlich der reichste Mensch hier vor Ort ist und vielen Arbeit gibt. Ihm gehören die Steinbrüche. In seiner Begleitung befand sich Lady Sarah Durston, eine energische, selbstbewusste, ausgesprochen schöne, feingliedrige Frau mit roten Haaren von höchstens 30 Jahren. Sie ist wohl früh verwitwet. Wie sie mit diesem Captain Hancock verbunden ist, ist mir noch unklar. Der grobe, deutlich ältere Kerl scheint jedenfalls nicht richtig zu ihr zu passen. Nach dem Leichenschmaus stellte sich heraus, dass die Kirchenbücher, 4 große Folianten, verschwunden sind. Sehr merkwürdig, weder der Küster, ein Mr. Kiefer, noch die Haushälterin Mrs. Budd können sich das erklären. Gott bestimmt habe ich jetzt Zeit, diesen schweren Verlust genauer zu untersuchen, denn der permanente Regen hat die Straße nach Exford bis auf Weiteres unpassierbar gemacht. Ich bleibe daher erstmal im Pfarrhaus wohnen.
Ja?
Hier arbeitet schon wieder alte Pfarrer, Hochwürden, Fairfax. Immer in der Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Schlaf. Braucht ihr noch eine Kerze?
Ja, das wäre gut, Mrs. Budd. Sagt, habt ihr noch einmal wegen der Bücher geschaut?
Jeden Winkel habe ich abgesucht. Nichts. Es ist wirklich unerklärlich.
Ja, in der Tat. Danke. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Nach meiner Rückkehr habe ich das Schlafgemach des Pfarrers durchsucht, in der Hoffnung, die Kirchenbücher vielleicht dort zu finden. Vergebens. Stattdessen fand ich den im Arbeitszimmer fehlenden Band der Schriften und Protokolle der Verbotenen Gesellschaft für Altertumsforschung. An einer Stelle steckte ein Lesezeichen. Ich habe das Buch dort aufgeschlagen und die Abschrift eines Protokolls einer Sitzung des engsten Krisenstabes einer Regierung der vorapokalyptischen Zeit gefunden. Dieses Protokoll wurde offenbar auch auf einer Sitzung der Gesellschaft für Altertumsforschung besprochen, die von einem gewissen Dr. Nicholas Shadwell geleitet wurde. Ich habe nicht alles verstanden, aber es hat mich tief erschüttert. Der Inhalt ist verstörend. Es beginnt mit einer Jahreszahl, die aus der mit der Katastrophe vergangenen Zeitrechnung stammt. 1. Juni 2022.
Gibt's irgendwo noch Wasser?
Ja, nehmen Sie doch meins.
Dankeschön. Das ist nett.
Eine Hitze ist das. Und das am 1. Juni.
Oh, ja. Bullenhitze.
Wir wollten schon längst am Meer sein. Maggie ist vorausgefahren mit den Kindern.
Tja, daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen, Tom.
Ach was, Geschwätz. No. Früher hat es auch schon solche Sommer gegeben.
Aber nicht schon Anfang Juni.
Ich fürchte, Mrs. Cook hat recht. Und das ist bei weitem noch nicht alles. Darf ich Ihnen vielleicht etwas vorspielen, bis die Frau Premierministerin hier eintrifft?
Was denn?
Ich habe da einige Aussagen von führenden Fachleuten und Experten gesammelt, die sich zu den allgemeinen Zukunftsrisiken und ihren Folgen für unsere Zivilisation äußern.
Macht euch die Erde untertan, steht als Gotteswort im ersten Buch des Alten Testaments. Wir haben es gehört und es dann offenbar übertrieben. Und gezüchtet, was wir brauchen, und ausgerottet, wofür Menschen keine Verwendung haben. Mittlerweile sind 36% aller Säugetiere auf der Erde Menschen, 60% Nutztiere, wie sie Menschen sich zum Arbeiten halten und zum Aufessen. Und ganze 4% sind noch wildlebend. Gottes Wille soll ja rätselhaft sein, aber so hat er sich das wahrscheinlich nicht gedacht.
Es ist die wichtigste Handelsroute der Welt und einer ihrer gefährlichsten Krisenherde. Im südchinesischen Meer streitet sich die aufstrebende Militärmacht China mit ihren Nachbarstaaten und der alten Welt- und Pazifikmacht USA. Die 3,6 Millionen Quadratkilometer Meer, etwa 10-mal die Fläche Deutschlands, sind durchzogen von Schifffahrtsstraßen. Das Meer ist reich an Fischen. Im Boden vermutet man Öl und Gas. Über diese Route verlaufen große Teile des europäischen Handels mit Asien. Öl aus dem Nahen Osten für China und Japan muss hier durch. Ein Drittel des weltweiten Schiffsverkehrs. Wer das südchinesische Meer beherrscht, hat die Macht über dieses Nadelöhr, kann Kontrolle auf den freien Seeweg ausüben.
In diesem Ausmaß hat es das bisher noch nicht gegeben. Ein groß angelegter Cyberangriff, der Computersysteme weltweit getroffen hat. Von Krankenhäusern in Großbritannien bis zur Deutschen Bahn. Tausende von Behörden und Unternehmen lahmgelegt. Fast 100 Länder sind offenbar betroffen von einem Computervirus.
Pessimisten erwarten, dass die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts global um bis zu 6 Grad Celsius ansteigt. Die Folgen wären Gletscher und Polarkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt an. Ganze Inselgruppen und Landstriche werden dauerhaft geflutet. Aber nicht nur ländliche Gegenden sind davon bedroht. Auch Städte wie London, Tokio oder New York könnten unter Wasser stehen.
Methicillin-resistentes Staphylococcus aureus, besser bekannt als MRSA, ist eines der gefährlichsten Bakterien. Menschen, die sich damit infizieren, steht ein ungeahnter Leidensweg bevor.
Was sind das für Leute?
ExpertInnen, KatastrophenforscherInnen, MedizinerInnen, Computerfachleute, PhysikerInnen wie ich. Hier.
Nach meiner Meinung ist das bedrohlichste Szenario für den Zusammenbruch unserer Zivilisation, dass es in Zukunft weiterhin um den Kampf um die natürlichen Ressourcen und unsere Lebensräume auf dem Planeten gehen wird.
Wir Menschen müssen verstehen, und das lehrt uns ja in gewisser Weise auch der Coronavirus, dass wir ein Teil der Natur sind, dass wir vernetzt sind mit dem Leben auf der Erde, dass die Erde der einzige Planet ist, den wir haben. Und dass wir mit diesem Wissen ableiten, wie wir eigentlich leben müssen, welche Technologien wir uns leisten können und wie.
Ach, ich weiß nicht. Ewig diese Cassandra-Rufe.
Aber es nützt doch auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken.
Meine Damen und Herren, die Premierministerin.
Morgen.
Guten Morgen, Madame.
Ministerin.
Morgen, Aaron.
Würde vielleicht einer von Ihnen die Fenster schließen? Soll denn so die Klimaanlage funktionieren?
Sir, die Klimaanlage ist schon vor ein paar Tagen ausgefallen.
Und so lässt man uns hier schmoren.
Na, dann sehen wir zu, dass wir so schnell wie möglich hier wieder rauskommen.
Gut.
David, erklären Sie bitte das Verfahren.
Ja. Meine Damen und Herren, Sie haben alle den Bericht, den das Team von Professor Morgenstern im Auftrag der Regierung Ihrer Majestät verfasst hat, bekommen.
Mhm.
Ich hoffe mal, dass Sie zumindest das Management-Letter gelesen
ja.
haben.
Ja,
selbstverständlich.
Das reicht ja auch.
Gut. Professor Morgenstern wird noch einmal ganz kurz Ihre Kernthesen vorstellen. Sie haben dann die Gelegenheit, grundsätzliche Fragen zu stellen.
Aber warum nicht dann
sofort? Keine Diskussion, bitte. Keine genauen Details. Im Anschluss wird es darum gehen, die Thesen zu bewerten. Und zwar A, nach Eintrittswahrscheinlichkeit und B, nach Schweregrad.
Und C, auf die Chancen für eine nationale Abwehrstrategie. Wir können einige der möglichen Katastrophen heute ausklammern, da sie national nicht abwendbar sind, beziehungsweise mögliche Maßnahmen, um sie abzufedern oder zu überleben, bereits eingeleitet sind.
Entschuldige, Erika. Oh, ich meine Mrs. Erickson, Premierministerin. Was ist genau damit gemeint?
Herr Verteidigungsminister, damit sind verschiedene Maßnahmen gemeint, mit denen wir bereits jetzt auf mögliche Szenarien reagieren könnten. Und das schon seit geraumer Zeit.
Aber ich...
Tom, wir werden dir und dem Polizeichef das nachher genauer erklären. Es gibt Dinge, die ihr heute zum ersten Mal erfahrt.
So?
Und da bin ich am wichtigsten Punkt. Niemand, absolut niemand, nicht einmal Ihre engsten Mitarbeiter dürfen von dieser Zusammenkunft erfahren. Sie hat quasi nicht stattgefunden. Ein falsches Wort, ein Mucks davon in der Öffentlichkeit und es würde sofort eine Panik ausbrechen mit ungeahnten Folgen.
Unsere politischen Gegner würden sich die Hände reiben, was noch viel schlimmer wäre.
Ich glaube, die Situation ist zu ernst, um damit Scherze zu treiben.
Verzeihung, Frau Premierministerin.
Ich verstehe immer noch nicht.
Warte doch mal ab, Tom. Ich bin doch auch nicht schlauer.
Frau Professorin Morgenstern, Bitte erläutern Sie Ihre These in diesem Kreis.
Premierministerin Ericsson, meine Herren und Damen. Wie Sie wissen, erhielt ich den Auftrag, Katastrophenszenarien zu prognostizieren, die geeignet sein könnten, das Leben unserer Nation und der Welt nachhaltig zu gefährden. Und wenn nicht das, dann zumindest unseren gegenwärtigen Wohlstand und Lebensstandard so nachhaltig beeinträchtigen könnten, dass der Fortbestand unserer Zivilisation nicht länger gesichert wäre. Wir haben als Basis unseres Auftrages uns zunächst mit Experten aus den verschiedensten Bereichen unterhalten, um ein möglichst diversifiziertes Bild von allen möglichen allgemeinen Problemen zu bekommen, die im schlimmsten Fall geeignet sein könnten, sich zu einer solchen Katastrophe zu entwickeln. Ich möchte Ihnen dazu noch ein paar weitere dieser Aussagen vorspielen. Sie erhalten die entsprechenden Aufzeichnungen nach dieser Sitzung als Ergänzung zu Ihren Unterlagen.
Die kritischen Infrastrukturen sind sehr gefährdet, neuerdings, weil halt die militärischen Hacker, die jetzt im Visier haben, da gibt es eine Reihe von Szenarien, wie man solche Infrastrukturangriffe nutzen kann, als Ablenkung oder aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, die sind ganz intensiv vernetzt, teilweise werden sehr zentral gesteuert. Gute Hacker kommen da jederzeit rein und können da alle möglichen Sabotageakte ausführen. Ein Worst-Case-Szenario für einen militärischen Hackerangriff ist natürlich ein weitflächiger Sabotageakt an Infrastrukturen. Also wenn zum Beispiel die Strominfrastruktur komplett ausgeschaltet wird und auch so ausgeschaltet wird, dass man sie über 2-3 Wochen nicht anbekommt, was technisch durchaus möglich ist, dann gibt es ein riesiges Problem, denn die Notversorgungsmaßnahmen reichen alle nur für 24 Stunden. Danach gibt es kein Wasser mehr, keine Lebensmittelversorgung mehr. Die Krisenmanagementsysteme fallen dann nach und nach aus und dann hat man 3 Wochen mindestens, in denen man nicht weiß, wie man die Bevölkerung versorgen soll.
Also für mich ist das bedrohlichste Szenario für einen möglichen Zusammenbruch unserer Zivilisation, dass wir die Informationsdifferenz im Netz und in der Gesellschaft nicht wieder in den Griff kriegen. Also dass es keine gemeinsame Wahrheit gibt und somit auch keine gemeinsame Zukunft, hinter der wir uns vereinen können und für die wir kämpfen können. Die Folgen in so einem Szenario wären, dass wir, wenn eine Krise auf uns zukommt, und es werden noch viele Krisen auf uns zukommen, so lange damit beschäftigt sind, unsere gesamtgesellschaftliche Wahrheit auszurichten, dass wir die Krise nicht mehr in den Griff bekommen. Also zur Konsequenz hat es eigentlich, dass wir extrem krisenunresilient werden. Und das wäre sehr schlecht. Die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, sind eigentlich solche, dass wir endlich akzeptieren, dass die Probleme der Zukunft global und digital sein werden und somit eine Institution schaffen, so wie eine Digital-UN, die Spielregeln festsetzt, mit denen wir dann in Richtung Zukunft gehen können in unserem gesellschaftlichen Diskurs.
Auf dieser Basis, weiteren Veröffentlichungen, eigenen Analysen und ergänzenden, von uns initiierten Forschungen haben wir 4 mögliche Szenarien entwickelt. Aufgabe war es nicht, Gegenmaßnahmen im klassischen Sinne aufzuzeigen, sondern Folgen zu bestimmen, um daraus Handlungsempfehlungen überhaupt für ein Überleben ableitbar zu machen.
Moment.
Herr Verteidigungsminister?
Wieso keine Gegenmaßnahmen? Das verstehe ich schon wieder nicht.
Bitte, Tom, sei doch einfach mal still.
Aber er hat doch recht.
Ich kann Ihre Frage verstehen, Mr. Howe, und will sie auch beantworten. Es handelt sich um Szenarien, die, so sie eintreten...
Oder schon eingetreten sind, wie zum Beispiel der Klimawandel.
Richtig, Mrs. Cook. Die nicht mehr als Ganzes revidiert, sondern nur noch bewältigt werden.
Eben hieß es keine Zwischenfragen. Und wir wollten schnell machen. Oh, das ist wirklich bullenheiß hier drin.
Gut. Ich fasse kurz zusammen, Frau Professor. Ihre ersten Thesen beschäftigen sich mit dem Klimawandel. Ereignissen, die den Klimawandel beschleunigen können, wie der Ausbruch eines Supervulkans oder der Einschlag eines Asteroiden sowie einem Atomkrieg, nicht wahr?
Ja. Und wir wissen alle, dass der Klimawandel ein schleichender Prozess ist, auf den wir in bestimmter Weise noch reagieren können. Aber bei den 3 anderen Szenarien könnten wir das nicht.
Ja. Gut, aber da haben wir schon in den 2 Fachgruppen, die der Geheimdienst eingerichtet hat, einiges erarbeitet. Sandra?
Die Pandora-Planungen sind kurz vor dem Abschluss.
Hä, was?
Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass der Bau der Schutzanlagen und die Bevorratung unvorstellbare Summen verschlingen werden. Ganz abgesehen von der Frage, wie wir die Auswahl der Menschen, die die Zugangsberechtigung bekommen sollen, gestalten wollen.
Pandora-Planung?
Die Büchse der Pandora. Nie gehört? Griechische Sage.
Nein, nie.
Schluss jetzt. Sandra, fahren Sie bitte fort.
Auch das Projekt Arche ist aufgesetzt.
Arche? Jetzt wird's biblisch.
Tim, bitte.
Aber dafür haben wir hoffentlich noch Zeit.
Ich nehme einmal an, Sie gehen von den pessimistischeren Prognosen aus, was den Anstieg des Meeresspiegels betrifft?
Mhm. Ja, wir haben jetzt schon Rückzugsgebiete im Inneren des Landes und bestimmte neue Deichlinien identifiziert. Das sollte sich mit den notwendigen Umsiedlungen in den nächsten Jahrzehnten bewältigen lassen. Sofern
uns die nächsten Wahlen nicht einen Strich durch die Rechnung machen und die Leute sich weigern, die Küstenstädte zu verlassen.
Das ist ein anderes Kapitel.
Aber ein ganz entscheidendes.
Frau Professor, bitte. Sie haben aber noch zwei andere Katastrophenszenarien prognostiziert, über die ich inzwischen auch länger nachdenken konnte. Und die finde ich ehrlich gesagt fast noch beunruhigender.
Ja, das sind sie leider auch. Ein kleines Beispiel aus der jüngeren Zeit vorweg. Sie gestatten, Frau Premierministerin?
Bitte.
Ende 2019 kam es in Deutschland erst an der Universität Gießen, dann in den Städten Frankfurt am Main und Bad Homburg zu einem kompletten Ausfall des universitären bzw. städtischen Digitalnetzes. Verglichen mit unseren Szenarien absolute Petitessen. Aber in Frankfurt musste die Polizei innerhalb kürzester Zeit wegen Tumulten in den Verkehrszulassungsstellen einschreiten. Nur weil die Leute ihre Fahrzeuge nicht mehr anmelden konnten.
Das ist wohl typisch deutsch.
Na gut, man bedenke einfach, dass eine vergleichsweise so kleine Irritation schon zu Polizeieinsätzen geführt hat.
Frau Professor, würden Sie bitte zum Kern der Sache kommen?
Bevor wir alle durchgegart sind.
Unsere beiden Hauptszenarien betreffen erstens den kompletten Ausfall der Computertechnologie infolge eines Cyberwar, durch Sonnenaktivität oder durch einen unkontrollierbaren Computervirus. Das zweite Szenario betrifft eine pandemische Ausbreitung von Viren, Bakterien oder Keimen.
Dafür haben wir aber moderne Arzneimittel.
Richtig, tatsächlich stehen uns heute hochwirksame Antibiotika zum Beispiel zur Verfügung, aber sie haben unsere Gegner nicht schwächer gemacht, sondern stärker, weil wir mit ihnen so fahrlässig umgehen. Multiresistente und höchst gefährliche Bakterien und Keime sind die Folge. Darf ich des Weiteren daran erinnern, dass zwischen 1918 und 1920, also in nur 2 Jahren, meine Herren und Damen, die spanische Grippe 50 Millionen Todesopfer weltweit forderte. Die spanische Grippe ist gegen eine heute mögliche Pandemie nichts als eine kleine Erkältungswelle. Wie schwierig eine Eindämmung gerade jetzt ist, hat der SARS-CoV-2-Erreger erst kürzlich gezeigt. Auch wenn die Menschheit dabei recht glimpflich davongekommen ist, möchten wir uns die Konsequenzen bei einem aggressiveren Virus lieber nicht vorstellen. Doch dazu später. Zum ersten Szenario. Unsere Gesellschaft hat inzwischen ein Niveau an Differenziertheit erreicht, das uns auf ganz besondere Weise für einen Kollaps anfällig macht. Ein länger andauerndes, allgemeines Versagen der Computertechnologie würde vor allem im städtischen Raum binnen von nur 24 Stunden zu gravierenden Engpässen der Versorgung führen. Der Geldverkehr würde zusammenbrechen, das Kommunikations- und Informationswesen nicht mehr funktionieren. Panikkäufe, Massenexodus und Schlimmeres wären die Folgen.
Können Sie uns das etwas genauer erklären, Frau Professor?
Ja, vor noch nicht einmal 30 Jahren, meine Herren und Damen, besaß jeder durchschnittliche Haushalt in England Vorräte, die für ungefähr 5 Tage bis 2 Wochen im Durchschnitt reichten. Heute sind wir gewöhnt, alles just in time zu kaufen. Stores und Supermärkte haben keine Lagerhaltung mehr. Zusätzlich gäbe es auch ein Chaos in den Behörden. Mitarbeiter kämen nicht an ihren Arbeitsplatz. Der Ausfall der Mobilitätslenkungssysteme würde zu einem Chaos auf den Straßen führen. Brände, Unfälle, Plünderungen könnten gar nicht erst gemeldet werden.
Der letzte Satz dieses Protokolls hat mich in seiner Konsequenz besonders erschüttert.
Die Warnung der Geschichte lautet, alle Zivilisationen halten sich für unverwundbar. Aber dem ist leider nicht so.
Furchtbar. Sie haben ihren Untergang genau kommen sehen und haben doch nichts mehr dagegen unternehmen können. Furchtbar.
Hochwürden.
Moment, Mrs. Barth.
Hochwürden.
Ich bin gleich soweit.
Ich habe euch das Frühstück gerichtet.
Sie können jetzt auch gerne reinkommen.
Sie haben wieder nicht geschlafen.
Nein. Was wollt ihr noch?
Ich habe eine dringende Bitte an euch.
Sprecht.
Gerade ist George Revel zu mir gekommen. Ihr habt ihn gestern beim Leichenschmaus kennengelernt.
Und?
Sein Sohn John ist in der Nacht wieder Vater geworden. Ein armes, kleines Würmchen. Es wird den Tag nicht überleben. Sie haben schon eins verloren. Könntet ihr wohl?
Selbstverständlich.
Sie leben auf dem Schweinehof, hier gleich hinter der Kirche, den Abhang hinunter. George wartet vor dem Haus, er wird euch führen. Die da leben, sind die Ärmsten der Armen hier in der Gegend. Schweine und Ziegenhirten. Manche verdingen sich auch im Steinbruch von Mr. Hancock. Zum Weber reicht es nicht.
Ist gut. Ich gehe sofort.
Danke.
Danke, dass Sie mitkommen, Hochwürden.
Aber das ist doch selbstverständlich.
Hier entlang. Folgt mir. Wir müssen uns beeilen.
Da seid ihr endlich. Eilt euch.
Schwester Mercy.
Ach, George, Elfe, was für ein Unglück. Was für ein schreckliches Unglück.
Wenigstens ist der Priester jetzt hier.
Kommt, wir sollten uns beeilen.
Ja. Jetzt wird es etwas matschig. Aber mit einem kleinen Sprung könnt ihr den Absatz dort erreichen.
Wo? Dahin? Das ist aber ein ganz schöner Sprung.
Es gibt aber leider keinen anderen Weg, die Jauchepfütze hier zu überwinden.
Was für ein Gestank.
Was denkt ihr, wo ihr seid, Hochwürden? Das ist der Schweinehof der Gemeinde.
Gebt mir eure Hand, Hochwürden. Und nun springt.
Das war knapp. Hier können auch unmöglich Menschen leben.
Ja, und wo bitte sollen sie sonst leben, Herr?
Kommt, hier hinein. John, der Priester ist da.
Gelobt sei der Herr. Wir kommen gerade noch rechtzeitig.
Mein Mitgefühl, mein Sohn.
Hannah.
Ja.
Hannah, der Priester ist da.
Frau Lacey.
Was sagst du?
Lacey.
Nein, nicht Frau Lacey. Wie war doch gleich euer Name, Hochwürden?
Ich bin Priester Christopher Fairfax. Nehmt euer Kind, damit ich es taufen und ihm die Sakramente spenden kann.
Beeilt euch, Herr.
Wie soll sie heißen?
Judith Elizabeth. Nicht wahr, Hannah?
Ja.
Gut.
Gebt mir Wasser. Judith Elizabeth, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen. Amen.
Kniet nieder. Allbarmherziger Vater, wir sagen dir Dank, dass du in deiner Gnade Judith Elizabeth zu deinem eigenen Kinde angenommen und es deiner heiligen Kirche einverleibt hast. Und wir bitten dich demütig, lass es dereinst am Tage der Auferstehung teilhaben an deinem ewigen Reich im Namen deines auferstandenen Sohnes, Jesum Christum, unseren Herrn. Amen.
Amen. Ja, ich glaube.
Aber wir waren rechtzeitig da.
Oh Gott.
Oh Gott. Gib mir die Kleine.
Oh Gott.
George.
Ja?
Bring Hochwürden zurück. Ich bleibe hier bei Hannah und John. Verlasst euch auf mich.
Kommt her. Ich bringe euch zurück.
Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Folge 3 mit Christopher Fairfax, Max Mauff, Lady Sarah Durston, Anna Thalbach, Agnes Butt, Steffi Kühnert, John Hancock, Martin Brambach, George Rebell, Wolfgang Michael, Schwester Mercy, Katharina Matz, Erika Erickson, Maria Hartmann, Professor Paula Morgenstern, Judith Engel, David Donahue, Henning Nören, Sandra Cook, Kathleen Gablich, Tom Howe, Lars Rudolph, Tim O'Reilly, Timo Weißschnur und vielen anderen. Und mit den Expertinnen und Experten Professor Dr. Ina Dankwar, Leiterin der Arbeitsgruppe Klimawandel, Ernährung und Gesundheit am Heidelberger Institut für Global Health, Universitätsklinikum Heidelberg. Dr. Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung Bremerhaven. Tristan Hawks, Trend- und Zukunftsforscher beim Zukunftsinstitut Frankfurt und Wien. Dr. Mojib Latif, Professor für Klimadynamik an der Universität Kiel. Besetzung: Leon Hase. Wortaufnahme: Christian Bader, Alexander Notny, Ursula Potyra und Melanie Inten. Montage und Mischung der Gesamtproduktion: Mike Weißzack. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Leonhard Koppelmann.
Das bedrohlichste Szenario ist, dass wir weiterhin Raubbau an der Erde betreiben. Wohlstand erkaufen wir uns im Moment durch die Plünderung der Erde und irgendwann wird nichts mehr da sein. Darauf hat der Klapperschwurm schon 1972 mit den Grenzen des Wachstums hingewiesen. Und was noch hinzukommt, sind die sich verändernden gesellschaftlichen Verhältnisse, dass Wissenschaft immer mehr zurückgedrängt wird, dass anstatt von Fakten Emotionen treten. Das führt einfach dazu, dass sich Gesellschaften lähmen und selbst offensichtliche Fehlentwicklungen nicht mehr korrigieren können. Wenn die Menschheit einfach so weitermacht, wie es in den letzten Jahrzehnten der Fall gewesen ist, dann besteht einfach die Gefahr einer Heißzeit, das heißt also einer Zeit mit Temperaturen, die die Menschheit noch nicht erlebt hat. Temperaturen in Deutschland beispielsweise dauerhaft im Sommer über 40 Grad, extreme Trockenheit in den Sommermonaten, sintflutartige Niederschläge, extreme Stürme, all diese Geschichten stehen uns dann ins Haus und viele Regionen der Erde würden tatsächlich unbewohnbar werden, denn es würden Verhältnisse herrschen, die einfach der menschliche Körper gar nicht mehr ertragen kann. Also wenn ich an die Hitze denke, wenn ich an die Schwüle denke, also die eine extreme Luftfeuchtigkeit in bestimmten Regionen der Erde. Und das Ganze würde natürlich Migrationsbewegungen auslösen. Das würde die Sicherheitslage auf der Welt natürlich komplett verändern. Ich denke da beispielsweise an den Himalaya, an die Gletscher im Himalaya, die die großen Flüsse Asiens speisen. Wenn die jetzt kaum noch Wasser führen, wird es auch Kriege um Wasser geben. Ich denke da an Pakistan, Indien, zwei Atommächte. Das heißt also, es kann sein, dass infolge des Klimawandels dann Kriege ausbrechen und dann am Ende tatsächlich die Menschheit durch diese Kriege ausgelöscht wird. Wie viel Zeit uns bleibt, ist schwer zu quantifizieren. Im Prinzip ist die Zeit schon abgelaufen. So sind beispielsweise einige Arten schon unwiderruflich von diesem Planeten verschwunden, alleine durch die Abholzung der Regenwälder. Es gibt heute schon viele Menschen, die unter dem Klimawandel leiden. Und es geht jetzt eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung. Am Ende des Tages wird das Ende der Zivilisation über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte sich entwickeln. Und die Menschen werden vermutlich nicht ganz verschwinden. Eine Minderheit wird es immer noch schaffen zu überleben. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssten, wären, dass wir auch tatsächlich vom Wissen zum Handeln kommen, dass wir der Wissenschaft wieder mehr Gehör verschaffen und dass wir das Wirtschaftssystem umbauen in eine nachhaltige Wirtschaft, dass wir eben so wenig wie möglich Ressourcen von der Erde benutzen. Aufs Klima bezogen heißt es eben, dass wir die Energiesysteme umbauen in Richtung der erneuerbaren Energien, damit wir eben weniger Treibhausgase ausstoßen. Mujib Latif, Professor für Klimadynamik an der Universität Kiel.
Produktion HR2 Kultur mit dem Hörverlag München 2020. Redaktion Hans Sarkowitsch.